Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Anfang des vergangenen Jahres, da gingen Bilder aus den USA um die Welt. Sie zeigten den verheerenden Brand in Los Angeles, bei dem weite Teile des Viertels Pacific Palisades zerstört wurden. Es geht um Brandstiftung und im Oktober wurde dann ein Verdächtiger festgenommen. In wenigen Tagen beginnt nun der Prozess und der könnte politischer kaum sein. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit unserer Kontrafunk-USA-Korrespondentin Susanne Heger. Susanne, ich grüße dich.
Hallo aus Florida.
Susanne, der Verdächtige lebte selbst früher in dem besagten Viertel in L.A. Zum Zeitpunkt der Festnahme war er 29 Jahre alt. Was ist ansonsten über ihn bekannt?
Also es ist über ihn bekannt, dass er ein Uber-Fahrer war, also Uber dieser Taxidienst, dass er ein unzufriedener junger Mann war, der scheinbar auch von einer Frau zurückgewiesen wurde, mit der er ein Date plante. Und in dieser Nacht, in der Silvesternacht, scheint sich alles bei ihm kulminiert zu haben. So sagt die Anklage. Er ist dann rausgefahren, hat vorher noch zwei Uber-Fahrten gehabt, wo er bei beiden Uber-Fahrten die Fahrgäste beleidigt hat, über die Reichen hergezogen hat, über die Ungerechtigkeit. Alle Fahrgäste haben sich unwohl gefühlt bei ihm. Er hat sie dann ausgesetzt und ist mit seinem Uber-Fahrzeug in die Nähe des Tatortes, also wo das Feuer startete, gefahren. Und er ist anschließend nach Florida geflohen. So viel weiß man, in Florida ist er verhaftet worden. Jonathan Rinderknecht soll in Amerika geboren worden sein, dann aber in Frankreich aufgewachsen, wo seine Eltern als Missionare arbeiteten.
Rufen wir uns das Feuer noch einmal in Erinnerung. Wie war das im Januar 25? Die Szenen, die wir gesehen haben, die waren ja recht apokalyptisch.
Es war eine einzige Apokalypse. Ich war im April 25, also gut 4 Monate nach dem Brand, war ich in Los Angeles. Da war der gesamte Bereich noch komplett abgesperrt. Es durfte niemand hinein. Es war wie eine große Kriegszone. Es war wirklich apokalyptisch, was da passiert ist. Es sind ja 6000 Häuser abgebrannt. Man muss sich das vorstellen, die Palisades waren jetzt nie so ein prominentes Viertel von Los Angeles wie Bel Air oder wie Malibu. Es galt immer als das Viertel, in dem man sein wollte, wenn man es geschafft hatte und glücklich sein wollte. Die Nachbarn hatten einen sehr guten Kontakt miteinander. Es war ein sehr funktionierendes Viertel, wo man sich nicht abgeschirmt hat, sondern wo man miteinander war. Und das liegt alles in Schutt und Asche. Und übrigens, bis heute hat sich nicht allzu viel daran verändert. Es ist nach wie vor ein Krisengebiet. Aber das waren erschreckende Bilder. Vor allen Dingen ganz erschreckend war das Versagen der städtischen Feuerwehr, die zum Teil kein Wasser hatte, um zu löschen, die zum Teil völlig hilflos war. Dann wurden Leute wieder abgezogen von der damaligen Feuerwehrchefin. Das Ganze war ein riesen Tohuwabohu und ein völliges politisches Versagen.
Der Verdächtige wurde ja im Oktober gestellt. Wie kam man ihm überhaupt auf die Spur?
Also man kam ihm zum einen durch die technische Überwachung heutzutage auf die Spur. Es wurden Geodaten benutzt. Das heißt, es werden in diesen Gegenden, wo eh eine Waldbrandgefahr ist, werden ständig Sachen erfasst, wie wer ist dort in der Nähe, welche Handydaten sind dort eingeloggt etc. Man hatte festgestellt, dass ein Uber-Fahrzeug in der Nähe war. Uber werden ständig lokalisiert, müssen sie ja auch. Und dann hat man festgestellt, dass sein persönliches Mobiltelefon nur ungefähr 10 Meter vom Ausbruch des Brandes auf einer Lichtung entfernt war. Das sind natürlich Sachen, er behauptet ja, er hätte überhaupt nichts mitbekommen. Er hätte dann irgendwo ein Feuer gesehen und hätte das dann melden wollen, hätte aber keinen Handyempfang gehabt in dem Moment, als er es melden wollte. Aber jemand, der 10 Meter vom Ausbruch eines Feuers entfernt war, ja, da ist der Tatverdacht schon enorm.
Zudem gibt es weitere mögliche Anhaltspunkte zu einem Motiv. Und hier hat der junge Mann ja durchaus schon in sozialen Netzwerken durchblicken lassen, worum es ihm geht, nämlich um Systemkritik.
Genau, er ist ein großer Fan von Luigi Mangione. Erinnern wir uns, das ist der Mann, der ganz kaltblütig in New York morgens um 6 hinter dem Chef von United Healthcare, der größten Krankenversicherung hier in den USA, hinter dem herging in New York und ihn einfach in den Kopf schoss. Einfach so, ohne dass dieser Mann irgendwas getan hatte. Es waren politische Motive. Er sagte, weg mit den Reichen. Das geht so nicht, was ihr für eine Politik macht. Und das hat Jonathan Rinderknecht, also den Attentäter, den Brandstifter in Los Angeles, scheinbar inspiriert. Er war auch der Meinung, dass den Reichen viel zu viel gehört. Die Reichen würden uns, normale Bürger, versklaven. Und er war der Meinung, es ist völlig legitim, Eigentum der Reichen abzubrennen, weil man dadurch eine Egalisierung der Gesellschaft schafft.
Kapitalismuskritik, das sehen wir ja auch immer wieder in der aktuellen Politik, auch von Seiten linker Kandidaten. Mir fällt da der Bürgermeister von New York, Sohan Mamdani, ein. Jetzt mal überspitzt gefragt, läuft hier nicht eine Umetikettierung von Antikapitalismus zu einem demokratischen Sozialismus, wie es ja auch genannt wird?
Das kann man so sagen, ja. Und es ist ein Problem, weil die Amerikaner den Sozialismus auf eigenem Boden ja noch nie erlebt haben. Im Gegensatz zu uns Deutschen, wir hatten ja ein sozialistisches zweites Deutschland quasi. Wir hatten die sozialistischen Staaten nebenan. Wir haben also gesehen, was Sozialismus verursachen kann. Das haben die Amis noch nie im eigenen Land gehabt. Und junge Menschen, wissen wir auch weltweit, tendieren dazu, erstmal den Sozialismus zu verherrlichen, bevor sie dann begreifen, was macht er eigentlich mit uns? Und dieser Trend ist in Amerika, gerade bei den Linken, bei den Demokraten zurzeit, extrem ausgebreitet. Nicht nur Mamdani, der Bürgermeister von New York, auch AOC, eine der Kandidatinnen, die für die Präsidentschaftskandidatur heiß gehandelt wird, eine absolut linke Verfechterin der alles gehört allen Theorie und der Theorie, dass den Reichen viel zu viel gehört und die Reichen enteignet werden müssten. Das ist tatsächlich ein gefährlicher Trend hier, auf den die Demokratische Partei auch landesweit ein wenig aufspringt.
Kommen wir noch einmal zurück zu den Folgen des Brandes in Los Angeles, auch politisch. Du hast es ja schon erwähnt, der Wiederaufbau, der läuft nur schleppend und auch Bürokratie spielt dabei eine Rolle. Susanne, kann denn US-Bürokratie tatsächlich noch schlimmer sein als die deutsche?
Ja. Ich meine, wir in Florida haben ein ähnliches Problem. Bei uns gibt es die Hurricanes und die Flutsituation. In Kalifornien gibt es die Brände. Man braucht nach so einem Desaster, wenn man versichert ist oder wenn man nicht versichert ist, völlig egal. Man braucht die ganzen Genehmigungen des Landes, um wieder aufzubauen, die sogenannten Permits. Das ist eine Art Baugenehmigung, aber viel komplizierter als in Deutschland, weil es muss Permits für alles Mögliche erteilt werden. Und dazu kommt die Auflage, dass wenn die Renovierung eines Hauses 50% des Wertes des Hauses übersteigt, dann muss abgerissen und neu gebaut werden. Das ist hier bei uns in Florida oft das Problem, wenn eine Flutkatastrophe da war. In den Palisades ist es so, dass dort nach einem Brand ja gar nichts mehr in dem Sinne aufgebaut werden kann. Aber dann heißt es auch, also ein Beispiel einer Garagentür, für die man 3 Permits, 3 unterschiedliche Prüfungen braucht. 3-mal müssen Inspektoren kommen, um eine Garagentür abzunehmen in Kalifornien. Da kann man sich ausmalen, was es bedeutet, wenn ich ein ganzes neues Haus baue mit Elektrizität, mit Wasseranschluss, mit einem Dach da drauf. Es ist ein Wahnsinn in Kalifornien, was dort an Regeln herrschen. Da sind wir hier in Florida wirklich noch super gut dran. Wir haben auch unsere Permits und auch unsere Auflagen, aber längst nicht so viel. Kalifornien macht sich selbst tot mit den Auflagen. Dann muss es umweltverträglich sein. Dann muss es, ich weiß nicht wo, noch irgendwelchen Auflagen genügen zum Umweltschutz, zum Feuerschutz, zum Klimaschutz, zum Sonnenschutz. Da kommt nichts vorwärts. Da passiert nichts.
Und derzeit läuft in LA ja auch Wahlkampf, auch übrigens mit KI-generierten Werbespots der Republikaner. Welchen Einfluss hat denn der Fall jetzt rund um LA generell für die politische Landschaft in einer ja doch eher links geprägten Stadt?
Einen sehr großen Einfluss. Karen Bass, die amtierende Bürgermeisterin, gilt als unfähig. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sehr, sehr viel Fehlverhalten an den Tag gelegt hat bei den Bränden in Palisades. Und die Bevölkerung ist unzufrieden. Man merkt eine allgemeine Unzufriedenheit. Die Obdachlosigkeit steigt, die Drogenrate steigt, die Preise steigen, die Mietpreise steigen. Also man ist unzufrieden. Und dann kommt jemand wie Spencer Pratt, ein Republikaner, der bisher eher aus Realty-Formaten bekannt war, wo er übrigens auch seine Ehefrau kennenlernte, und selber ein Betroffener der Brände ist. Der hat einen Anhänger, eine Art Wohnwagen auf sein abgebranntes Grundstück gestellt und macht Wahlkampf von dort aus und sagt, so geht es nicht weiter, Jungs. Wir müssen uns wieder auf unsere Werte besinnen. Wir müssen wieder wegkommen von diesem völlig überbordenden Bürokratiewahn, den wir hier haben. Und wir müssen auf ein normales Niveau kommen. Und Spencer Pratt hat Videos gemacht, KI-generierte Videos, wo er als eine Art Batman, eine Art Gladiator auftaucht. Also das kommt sehr, sehr gut an über TikTok, über YouTube, über die ganzen Social-Media-Kanäle. Der Mann hat ernsthafte Chancen.
Und mal davon abgesehen, die Gegenkandidatin von den Demokraten, ihr wird ja auch ganz explizit ein Versagen bei der Brandkatastrophe, auch mit Blick auf die städtische Feuerwehr, vorgeworfen.
Ja, das Versagen von Karen Bress ist seit anderthalb Jahren in der Diskussion. Sie hatte eine Feuerwehrchefin beauftragt, die lesbisch war. Das war das Wichtigste. Wir erinnern uns, Diversity. Ihre Fähigkeiten waren weniger entscheidend. Sie hatte nie dafür gesorgt, dass die städtischen Wasservorräte gefüllt waren. Und somit war, als die Feuerwehr anrückte, einfach kein Wasser da. Also ich meine, dann kann ich der Feuerwehr auch nicht so große Vorwürfe machen, den einzelnen Feuerwehrleuten vor Ort. Aber natürlich die Organisation dahinter. Als Feuerwehrchefin ist das meine Aufgabe. Ich muss sehen, können meine Leute überhaupt arbeiten? Da ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Was übrigens als kleine Note am Rande zurzeit auch von den Anwälten von dem Brandstifter Rinderknecht benutzt wird, weil die sagen, nicht er ist schuld an dem Brand, sondern die Verwaltung von Los Angeles ist schuld. Also das wird im Prozess, der jetzt Anfang Juni beginnt, noch einmal ganz groß beleuchtet werden.
Und da werden wir natürlich einen Blick drauf haben. Vielen Dank an der Stelle erst einmal für die Einschätzung von unserer Kontrafunk-USA-Korrespondentin Susanne Heger. Susanne, ich danke dir.
Gerne.